Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute ein Thema mit Ihnen durchgehen, das sehr wohl eine weitaus wichtigere Bedeutung haben könnte, als die meisten sich das vorstellen. Es geht mir um den Thron Davids, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Und es geht mir aber auch um einen Stein, der mit diesem Thron in unmittelbarem Zusammenhang steht und von dem viele vielleicht noch gar nichts gehört haben. Es geht darum, dass David ja damals ein Versprechen erhalten hat von Gott, dass immer ein Nachkomme von ihm auf dem Thron, seinem Thron sitzen würde, bis hin zur Wiederkunft Christi. Und es geht auch darum, dass Gott damals dem Abraham Verheißungen gab. Und das waren Verheißungen, die bedingungslos erfüllt werden würden, wie auch das Versprechen Gottes an David bedingungslos erfüllt werden würden. Und diese Verheißungen an Abraham gingen dahin, dass seine Nachkommen, oder Teile seiner Nachkommen zumindest, großartige Nationen werden würden. Und über Josef, einem der Nachkommen von Abraham, wurden diese Versprechen und diese Verheißungen dahingehend erklärt, dass einer der Söhne in einem großen Land existieren würde, dort herrschen würde, und ein anderer Sohn über, wie es richtig übersetzt würden, kann eine Gemeinschaft oder eine Commonwealth von Nationen. Und wir wissen natürlich heute, dass der eine Sohn von Josef, das war Ephraim, in England sich dann etabliert hat und dann über England hinaus dann auch über andere Commonwealth-Nationen geherrscht hat und heute immer noch herrscht in diesem Sinne. Nämlich der König, der jetzt hier existiert, der titulare Kopf, das titulare Oberhaupt dieser Nationen ist, wie zum Beispiel auch Kanada und Australien. Und das andere Kind, Manasse, würde dann in Amerika sich etablieren. Das nur so als Hintergrund. Aber ich möchte jetzt ein wenig aus unserer kostenlosen Broschüre lesen, Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Und ich kann natürlich jetzt nicht die ganze Broschüre mit Ihnen durchgehen, sondern das kann ich nur auszugsweise tun. Ich würde Ihnen aber doch empfehlen, dass Sie, wenn Sie diese Broschüre haben, sie noch einmal lesen und wenn Sie sie noch nicht haben, sich ein kostenloses Exemplar bestellen. In dieser Broschüre sagen wir unter anderem Folgendes. Die Bibel sagt uns, dass der Thron Davids dreimal umgestürzt oder an andere Herrscher oder Herrschaftsbereiche übertragen werden würde. Und so ist es geschehen. Wie wir jetzt besprechen werden, wurde er von Jerusalem nach Irland, dann von Irland nach Schottland und schließlich von Schottland nach England übertragen. Heute ist es England, von wo aus die Königin, das wurde damals geschrieben, als noch die Königin lebte, heute ist es der König, der auf dem Thron Davids sitzt, über einen der Stämme Israels herrscht, nämlich, wie wir zeigen werden, über Ephraim. Hesekiel sagt uns, und du, erschlagener Frevler, Fürst von Israel, dessen Tag gekommen ist, die Zeit der endgültigen Abrechnung. So spricht Gott der Herr. Weg mit dem Turban, herunter mit der Krone. Nichts soll bleiben, wie es ist. Hoch das Niedrige, nieder das Hohe. Umsturz, Umsturz, Umsturz ist es, was ich wirke, bis der kommt, dem der Richtspruch zusteht und dem ich ihn geben werde. Das ist ein Zitat aus Hesekiel, Kapitel 21, die Verse 30 bis 32. Und wir haben dies aus der Einheitsübersetzung 2016 zitiert. Nun, das hebräische Wort, das hier mit Umsturz übersetzt wird, bedeutet, um der begangenen, ins Verderben führenden Ungerechtigkeit willen, gestürzt zu werden. Und das ist wiederum aus Strongs Nummer 5762 entnommen. Dies widerfuhr der Dynastie Davids dreimal. Seit der Zeit, als Hesekiel diese Prophezeiung niederschrieb. Der erste Umsturz betraf König Zedekia, dem letzten König aus der Dynastie Davids in Jerusalem, der zunächst erhöht wurde, um dann erniedrigt zu werden. Nebukadnezar, König von Babylon, kam mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. König Zedekia floh aus der Stadt, wurde jedoch von den Babyloniern gefangen. Der König von Babylon tötete in Ribla die Söhne Zedekias vor dessen Augen, ebenso wie alle Adligen von Juda. Fernerhin ließ er Zedekias Augen ausstechen und verschleppte ihn nach Babylon. Alles dies ist in Jeremia Kapitel 39 beschrieben worden. Aber ich möchte jetzt einmal auf Jeremia Kapitel 43 eingehen, denn nicht alle Kinder von Zedekia kamen um. Jeremia 43, die Söhne schon. Aber achten wir darauf, was hier geschrieben steht, die Verse 5 bis 7 in Jeremia 43. Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute des Heeres nahmen den ganzen Überrest aus Juda zu sich, der aus allen Völkern, wohin sie geflohen waren, zurückgekommen war, um im Land Juda zu wohnen, nämlich Männer, Frauen und Kinder, dazu die Königstöchter. Und alle Seelen, die Nebusaradan, der Hauptmann, bei Gedalia, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafrans, gelassen hatte, auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias, dem Schreiber für Jeremia, und sie zogen nach Ägypten, denn sie wollten der Stimme des Herrn nicht gehorchen. Mit anderen Worten, Jeremia schon, aber die, die ihn da jetzt gefangen genommen hatten, die wollten der Stimme des Herrn nicht gehorchen. Also wer zog nach Ägypten? Jeremia, Baruch und die Königstöchter, die Töchter von König Zedekia. Wir fangen dann unsere Broschüre fort zu sagen, Gott erklärte, dass keiner aus Ägypten zurückkommen solle, außer einigen Entronnenen. Und das lesen wir in Jeremia Kapitel 44 und in Vers 14. Es heißt, vom Überrest Judas wird keiner entkommen und übrig bleiben, die doch darum hierher nach Ägypten gekommen sind, um wieder ins Land Juda zu kommen, wohin sie gern zurückkommen möchten, um dort zu wohnen, denn es soll keiner zurückkommen, außer denen, die von hier fliehen. Und in der Folge flüchteten Jeremia, Baruch und die beiden Königstöchter aus Ägypten. Und sie wurden schließlich nach Irland gebracht. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Es war Jeremias Auftrag, sagen wir, auszureißen und zu pflanzen. Auch das lesen wir in Jeremia Kapitel 1, in Vers 10. Da sagte nämlich Gott schon dem Jeremia, als er noch jung an Jahren war, siehe, ich setze dich an diesem heutigen Tage über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben sollst und um zu bauen und zu pflanzen. Er musste das Königtum Zedekias über Juda ausreißen und das Königtum der Töchter Zedekias über eine oder mehrere andere Stämme Israels wieder einpflanzen. Irischen Aufzeichnungen zufolge erreichten kurze Zeit nach dem Fall Jerusalems zwei Prinzessinnen aus Ägypten, Irland, gemeinsam mit zwei weisen Männern. Wir erfahren sogar, dass eine Prinzessin, die als Thea oder Thea Tefi identifiziert wurde, den irischen König Irroit heiratete, der ist auch als Herimon bekannt, während Skota, die andere Tochter, in eine adlige Familie einheiratete und möglicherweise Schottland seinen Namen gab. Irische Gelehrte behaupten, dass die späteren Könige von Irland wussten, dass sie Nachkommen von König David waren. Beide Prinzessinnen finden in vielen irischen Gedichten, Liedern und Legenden ihre Erwähnung. Und das werden wir gleich noch im Detail besprechen. So setzte Davids Linie die neue Dynastie in Irland fort. Diese Dynastie wurde später nach Schottland versetzt, was gemäß der Prophezeiung das zweite Mal war, dass die Krone umgestürzt oder transferiert wurde. Schließlich wurde sie nach England gebracht und erfüllte damit den dritten prophetischen Umsturz, als die Stuart-Linie von David im Jahre 1603 in der Person von James I. nach England kam. Zwei Monarchen dieser Linie, sowohl Mary, Königin der Schotten, als auch James II., versuchten entgegen Gottes Plan, die katholische Religion in England wieder einzuführen. Satan versuchte ebenfalls, die Segnung des verheißenen Erstgeburtsrechts von Abraham zu verhindern, die im Laufe der Zeit an Großbritannien und die Vereinigten Staaten gegeben werden sollten, diese Verheißungen, wonach sie zu großen Völkern werden würden. Aber Satan konnte Gott nicht von der Erfüllung seines Versprechens abhalten, die Nachkommen Abrahams zu gegebener Zeit zu segnen. Was Amerika betrifft, so begann dies im Jahre 1803 zu geschehen, denn zunächst einmal waren die Segnungen vorenthalten worden aufgrund der schweren Sünden. Aber dann im Jahr 1803 begannen so ungefähr die Segnungen Gestalt anzunehmen, und zwar durch den Erwerb Louisianas von Frankreich, der die Nation stark vergrößerte, nach 2520 Jahren, während derer die verheißenen Segnungen aufgrund der Sünden Israels zurückgehalten worden waren. Die Segnungen wurden dem modernen Ephraim und Manasse tatsächlich gegeben, nicht weil diese gerecht waren oder diese besonderen Segnungen verdient hätten, sondern nur, weil Gott Abraham bedingungslos versprochen hatte, dass er seine Nachkommen zu gegebener Zeit segnen würde. Und dann sagen wir noch, hier endet es aber nicht. Denken Sie daran, dass dies eine dualistische Prophezeiung ist und der Linie Davids war es prophezeit, weiterhin über das Haus Israel zu herrschen, bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi, der dann diesen Thron übernehmen wird. Gott sagt Folgendes über dieses zukünftige Ereignis, und das wollen wir uns auch kurz anschauen, in Jesaja 33 und in Vers 17. Jesaja 33 und Vers 17. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Du wirst das Land weit offen sehen. Oder du wirst ein weites Land sehen, wie es auch übersetzt werden kann. Nun, das sind die Auszüge aus unserer Broschüre. Aber wir haben danach eine Frage und Antwort veröffentlicht im Englischen, Q&A, die etwas weiteres noch über den Thron Davids zu sagen hat. Und das möchte ich auch Ihnen kurz jetzt vortragen. Da wurde Folgendes geschrieben. Und so wurde gesagt, dass Davids Samen oder Nachkommen über Israel herrschen würde. Nun, dies könnte in jedem der Stämme Israels erfüllt werden, der Name, der Jakob von Gott gegeben wurde. Sie können das in 1. Mose 32 und auch in 1. Mose 35 nachlesen, wo Gott sagte zu Jakob, dein Name ist Jakob, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott gekämpft und obsiegt. Uns wird ausdrücklich gesagt, dass Gott in seinem Sohn Salomo den Thron von Davids Königreich für immer über Israel errichten würde. Nun schauen wir uns dies an, in 2. Samuel Kapitel 7. 2. Samuel Kapitel 7, die Verse 12 und 13. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei deinen Vätern liegst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreiches für immer bestätigen. Das war ein Versprechen von Gott an David. Und das heißt auch in Vers 16, um das noch zu sagen, aber dein Haus und dein Königreich soll beständig sein auf ewig vor dir oder besser auch vor mir, Gott sagt dies, und dein Thron soll für immer bestehen. Nun, in 2. Chronik Kapitel 13, 2. Chronik Kapitel 13, und Vers 5, da heißt es, wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königreich von Israel durch einen Salzbund für immer David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen. Und dann noch in Psalm 89, die Verse 4 und 5. Psalm 89 und Vers 4. Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten, ich habe meinem Knecht David geschworen, ich will deine Nachkommen auf ewig bestätigen und deinen Thron bauen für immer. Nun, wie ich sagte, es ging darum, dass der Thron über Israel bestätigt werden sollte. Nun, Israel bezog sich und bezieht sich auf alle Stämme, die von Jakob abgestammt sind. Und es ist wichtig, dies zu begreifen. Aber zunächst einmal wird noch etwas in Lukas Kapitel 1 und Vers 32 gesagt. Und es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi letztendlich. Und da heißt es in Lukas 1 und Vers 32, der wird groß sein, Jesus Christus, und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Nun, das bedeutet, ein Thron, der Thron von David würde nach wie vor bestehen, den Christus übernehmen würde, wenn er zurückkommt. Wir sagen dann in unserer Q&A Folgendes. Bis zum letzten König von Zedekia, dem letzten König von Juda, herrschten die Nachkommen Davids als Könige über das Haus Juda. Zedekia war ja der letzte König über das Haus Juda. Das Haus Juda bestand aus den Stämmen Juda, Levi und einem Teil von Benjamin. Sie sind die Juden und werden in der Bibel auch Juden genannt. Aber die Babylonier töteten alle Söhne Zedekias und brachten Zedekia in Gefangenschaft. Seitdem ist nie wieder ein Nachkomme Davids aufgekommen, um als König über das Haus Juda, die Juden, zu regieren. Heute wird der Staat Israel nicht von einem König regiert. Wo befindet sich dann heute der Thron Davids? In welchem Land regiert ein Nachkomme Davids als König? Der Prophet Jeremia lebte zu der Zeit, als die Babylonier das Haus Juda versklavten und als der letzte König des Hauses Juda, König Zedekia, gefangen genommen wurde. Gott gab Jeremia den Auftrag, wie wir bereits gelesen haben, den Thron Davids zu entwurzeln, aber auch zu pflanzen. Und wenn wir uns die Übersetzung der Authorized Version der King James Bibel von Jeremia 1,10 anschauen, Jeremia Kapitel 1 und Vers 10, dann heißt es da wörtlich zu entwurzeln und zu pflanzen. Im Englischen root out and to plant. Gott gab Jeremia eine Prophezeiung über das Königtum oder den Thron Davids, die von der Nation oder dem Haus Juda auf das Haus Israel übertragen werden sollte. Sie erinnern sich, das Haus Israel, das sogenannte Nordreich, bestand aus Nachkommen der anderen Söhne Israels oder Jakobs, darunter Josef und seine Söhne Ephraim und Manasse. Es war mehr als 100 Jahre vor Jeremia von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt worden. Sie kehrten nie in das gelobte Land zurück. Sie wurden als die verlorenen Stämme, die verlorenen 10 Stämme bekannt. Auch heute leben die überwiegenden Nachkommen von dem Haus Israel nicht in dem Staat Israel. Schauen wir uns jetzt Jeremia Kapitel 33 an. Jeremia 33 und angefangen Vers 17. Denn so sagt der Herr, es soll David niemals einem Manne fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Vers 20. So sagt der Herr, wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhören wird, so dass nicht mehr Tag und Nacht zu ihrer Zeit sind, dann wird auch mein Bund mit meinem Knecht David aufhören, so dass er keinen Sohn als König zu seinem Thron haben wird, und dann auch mit den Leviten. Und dann heißt es in Vers 25. So sagt der Herr, halte ich nicht meinen Bund mit Tag und Nacht und die Ordnungen des Himmels und der Erde, dann will ich auch die Nachkommen Jakobs und Davids, meines Knechtes, verwerfen, indem ich nicht aus ihren Nachkommen die auswähle, die über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs herrschen. Denn ich werde ihr Gefängnis wenden und mich über sie erbarmen. Was haben wir hier gelesen? Wir haben hier gelesen, dass David nie einen Mann, einen Nachfahren ermangeln wird, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Er wird immer einen Sohn, einen Nachfahren haben, der auf seinem Thron regiert. Davids Nachkommen werden Herrscher über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sein. Also noch einmal jetzt wichtig, dies zu begreifen. Jeremia sollte dazu beitragen, den Thron über dem Haus Juda zu entwurzeln und ihn über das Haus Israel zu pflanzen. Früher wurde gesagt, dass Davids Nachkommen über Israel oder Jakob, das heißt über jeden beliebigen der Nachkommen Jakobs, herrschen würden. Jeder konnte insoweit qualifiziert sein. Und dazu gehörte natürlich auch das Haus Juda. Das sind ja auch Nachfahren von Jakob. Aber von der Zeit der Prophezeiung Jeremias an sollten Davids Nachkommen über das Haus Israel herrschen. Nicht mehr über das Haus Juda. Die Herrschaft über das Haus Juda wurde dann ausgeschlossen. Der Thron Davids sollte dreimal versetzt werden, bevor Christus zurückkehren würde, um ihn einzunehmen. Ich möchte einmal jetzt aus der Neuen Lutherbibel 2009 vorlesen, wie Hesekiel 21 und Vers 32 übersetzt wird. Da heißt es Hesekiel 21 und Vers 32. Ich will zertrümmern, bis der kommt, dem das Recht zusteht, dem will ich sie geben. Zertrümmern oder zum Umsturz bringen. Aber was ist mit sie gemeint? Nun, Vers 31 sagt es uns. So sagt der Herr, Herr, lege den Kopfschmuck ab und entferne die Krone. Also wer soll jetzt dieses sie erhalten? Mit anderen Worten hier das Haus Israel, aber es ist die Krone, die gegeben werden würde. Die Krone oder der Thron Davids wurde zuerst in Juda gestürzt und nach Irland verlegt und dort gepflanzt. Auch das werden wir später noch deutlicher sehen. Der Thron oder die Herrschaft von Davids Nachkommen wurde später in Irland gestürzt und nach Schottland verlegt, wo sich einige der Stämme des Hauses Israel niedergelassen hatten. Es wurde in das königliche Haus der Nachkommen Davids in Schottland überführt, an die Nachkommen von Skota, der anderen Tochter von Zedekia. Und drittens wurde es in Schottland gestürzt und nach England überführt, wo sich die Stuart-Linie von David um 1600 niedergelassen hatte, in der Person von James I. Auch Nachkommen von Ephraim und Manasse, den Söhnen Josef, hatten sich dort niedergelassen. Die nachfolgenden königlichen Herrscher in England stammten alle von König David ab. Und so befindet sich der Thron Davids heute in England. Ich will das noch einmal wiederholen, was wir hier geschrieben haben. Die nachfolgenden königlichen Herrscher in England stammen alle von König David ab. Mit anderen Worten, es sind alles Juden. Dazu später mehr. Nirgendwo sonst, sagen wir, könnte der existierende Thron Davids heute stehen, außer in England. Er befindet sich nicht im Staat Israel, das zum Haus Juda gehört, und er ist auch nicht unbesetzt. Jesus Christus wird ihn einnehmen, wenn er wiederkommt. Wir hatten bereits Lukas Kapitel 1, Vers 32 gelesen. Ich möchte jetzt noch Jesaja Kapitel 9 lesen, die Verse 5 und 6. Jesaja Kapitel 9 und die Verse 5 bis 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet und festigt mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun. Also, er wird den Thron Davids einnehmen. Er wird vom Thron Davids aus herrschen in Jerusalem. Bislang hat er ihn noch nicht eingenommen. Und es ist ein Thron hier auf Erden, nicht irgendwo im Himmel. Davon ist hier die Rede nicht. Christus aus dem Hause Juda wird auf diese Erde zurückkommen und es heißt, dass er dann auf dem Thron seines Vaters David hier auf Erden sitzen wird. Jesus wird erneut die Herrschaft über Israel in Jerusalem aufrichten. Und das lesen wir in Zacharja Kapitel 1 und in Vers 17. Und weiter rufe aus und sage, so sagt der Herr Zebaoth, es soll meinen Städten wieder richtig gut gehen, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Und dann auch in Kapitel 2 und Vers 16. Und der Herr wird Juda erben als sein Erbteil im Heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Denken Sie daran, das Zepter, mit anderen Worten die Königsherrschaft, würde nie von Juda weichen, wie wir das auch im ersten Buch Mose lesen. Soweit der Auszug aus unserer englischen Q&A zu dieser Frage. Wir werden nun im Folgenden weitere Informationen zu Jeremia und den beiden Töchtern von König Zedekia und ihrer Reise nach Irland sowie zu den drei Umstürzen des Thrones David geben. Und wir werden auch zeigen und uns darauf konzentrieren, welche Verbindung besteht zwischen dem Thron David und diesem sogenannten Stein des Schicksals? wie er auch genannt wird, Stone of Destiny, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Denn viel ist über diesen Stein des Schicksals geschrieben worden und zweifellos beruhen viele Konzepte auf Spekulationen und vielleicht sogar auch Märchen. Aber auch die Überlieferung sollte nicht von der Hand gewiesen werden, denn die Behauptung, dass er mit dem Stein identisch ist, auf dem Jakob seinen Kopf ruhen ließ, wird immer und immer wieder dargestellt. Wir wissen ja, dass er, als er floh, von Esau floh, dann einen Traum hatte. Er träumte von einer Leiter, die bis in den Himmel reichte, mit Gott auf der obersten Sprosse, und da hat er seinen Kopf auf einem Stein ruhen lassen, auch dafür, davon noch etwas später mehr. Wie wir sehen werden, wurde wiederholt behauptet, dass viele, wenn nicht alle Könige und Königinnen von Irland, Schottland und England im Zusammenhang mit und auf dem sogenannten Stein des Schicksals gekrönt wurden. Dieser Stein wurde auch Stone of Scone genannt, der Stein von Scone. Nun, Scone ist die ehemalige Hauptstadt von Schottland, wo schottische Könige gekrönt wurden. Er wird auch mit Jacob's Pillar Stone identifiziert, also Jakobs Säulenstein oder Jakobs Gedenkstein. In diesem Zusammenhang wurden Behauptungen über den Ursprung dieses Steines aufgestellt, und wir werden die biblische Bedeutung dieser Behauptungen untersuchen. Ich möchte die Diskussion allerdings mit der Behauptung beginnen, wie man immer und immer wieder lesen kann und hören kann, dass aus diesem Stein eine Fälschung gemacht wurde und dass zum Beispiel Königin Elisabeth II. Auf dieser Fälschung gekrönt wurde und dass diese Fälschung 1996 nach Edinburgh Castle in Schottland zurückgebracht wurde. Aber diese Behauptung ist mit Sicherheit nicht richtig. Von der Edinburgh Castle Admission wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene Forschungen sehr stark darauf hindeuten, dass der Stein, der im Edinburgh Castle zurzeit aufbewahrt wird, der authentische Stein ist. Ich habe hier mehrere Dokumente. Da ist es zum Beispiel hier ein Dokument der Edinburgh Castle Research, ziemlich lang. Und die schreiben jetzt auszugsweise Folgendes. Erstens hat die geologische Analyse ein eng begrenztes Gebiet in der Nähe von Scone identifiziert, wo der Stein aufgestellt wurde. Eine weitere detaillierte Analyse des Steines hat mehrere Nutzungs- und Abnutzungsphasen identifiziert, die einander überlagern. Das schließt Beweise für eine allmähliche Verwitterung über einen langen Zeitraum mit ein, bevor der Stein für Einweihungen oder Krönungen verwendet wurde, als er möglicherweise eine Stufe oder Schwelle zu einem bedeutenden Gebäude in Scone bildete. Solche Abnutzungen und Beweise für mehrere Nutzungsphasen wären nicht zu fälschen. Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist, dass wenn der Stein in der Zeit im Schloss aufbewahrt wird, eine Fälschung war, warum gab es solche Feierlichkeiten nach seiner Rückkehr im Jahre 1996 und warum hat sich niemand zu Wort gemeldet oder den wahren Stein enthüllt? Das heißt, dann über den Stein wurde viel geforscht. Es gibt einen sehr guten veröffentlichten Band, The Stone of Destiny, von Richard Willander. Und wir haben weitere interessante Informationen, auf die ich gleich noch eingehen würde. Nun, es gibt einen zusätzlichen Bericht von Peter Hill, den habe ich hier auch, der von der Edinburgh Castle Admission zur Verfügung gestellt wurde. Und er beweist ebenfalls, dass der Stein im Edinburgh Castle der echte Stein ist. Nun, David Caldwell schrieb einen ausführlichen Bericht im Jahre 2018 über die Legitimität der Behauptung, dass der Stein im Edinburgh Castle echt ist. Darüber hinaus, und was noch wichtiger für uns ist, lieferte Caldwell viele Beweise für die Geschichte des Steins. Und er sagt jetzt Folgendes. Nach einem fast 700-jährigen Aufenthalt in der Westminster Abbey in England wurde der Stone of Scone, also der Stein von Scone, 1996 an Schottland zurückgegeben. Der Stone of Scone ist ein Artefakt von ritueller und symbolischer Bedeutung. Auf diesem Felsen saßen die Könige der Schotten bis einschließlich John Balliol, ein Name, den wir uns jetzt merken müssen, der kommt immer und immer wieder vor den Berichten. Also bis einschließlich John Balliol im Jahre 1292, als sie zu Königen ernannt wurden. Und später diente er der Krönung der Monarchen Englands und des Vereinigten Königreichs. Also noch einmal, auf diesem Stein wurden alle die schottischen Könige gekrönt, bis hin zu John Balliol. Und dann wurde der Stein nach England gegeben, wo dann die englischen Könige, die britischen Könige, auch auf diesem Stein gekrönt wurden. Das heißt hier weiter. Der Stein hatte im Laufe der Jahre verschiedene Namen. Wir bezeichnen ihn normalerweise als den Stone of Scone, also den Stein von Scone, ein Name, der erstmals in der Chronik von Lenacost aus der Mitte des 14. Jahrhunderts verwendet wurde. Möglicherweise findet sich die früheste Erwähnung in einem irischen Gedicht, das vermutlich aus dem späten 11. Jahrhundert stammt und in dem der mächtigste östliche Stein erwähnt wird. Das heißt, dann in englischen Quellen, die sein frühes Schicksal in englischer Hand beschreiben, wird es auf Lateinisch ein Tribunal genannt, was ein Podium, eine Plattform oder einen Sitz der Autorität oder einen großen Stein bedeutet, auf dem Könige von Schottland gekrönt wurden. So wurde es auch bekannt als Königlicher Stein von Schottland und in jüngerer Zeit als Krönungsstein, was seine Funktion in der Westminster Abbey widerspiegelt. Dann heißt es wie folgt. Eine aus der Bibel abgeleitete Geschichte über den Ursprung des Steins taucht erstmals in einer englischen Chronik von William Rishanger auf, der lebte so um 1250 herum, gestorben so um 1312, während der Regierungszeit von Heinrich III. Im Zusammenhang von John Balliols Krönung, also hier wiederum dieser John Balliols, da wird der königliche Stein, auf dem er saß, als derjenige beschrieben, und hier kommt es jetzt darauf an, auf dem Jakob seinen Kopf ruhen ließ, als er von Beersheba nach Haran ging. Dies war bei der Gelegenheit, als Jakob einen Traum hatte, in dem eine Leiter zum Himmel reichte, mit Engeln, die darauf herab und zu Gott aufstiegen, der Jakob versprach, dass er sehr viele Nachkommen haben würde. Als er erwachte, stellte Jakob den Stein als eine Säule auf, wie es einige Übersetzungen haben. Nun, ich möchte dies einmal kurz lesen, 1. Mose 28. 1. Mose 28, und man kann mit Vers 10 anfangen. Da wird über die Himmelsleiter gesprochen, über die Jakob träumte, und dass Gott ihm dann in Vers 13 gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dann sagt er in Vers 14, und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub auf Erden werden, und du sollst nach Westen, Osten, Norden und Süden ausgebreitet werden, und in dir und deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sagte er, gewiss, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sagte, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Vers 18. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und richtete ihn zu einem Gedenkstein auf, goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, zuvor aber hieß die Stätte Luz. Und dann heißt es hier, und dieser Stein in Vers 22, den ich zu einem Gedenkstein aufgerichtet habe, das ist jetzt, was Jakob sagt, soll ein Gotteshaus werden und vor allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Also hier wird von einem Gedenkstein gesprochen, wie die Lutherbibel 2009 es sagt, die Lutherbibel 84 spricht von einem Steinmal. Nun, der Autor fährt fort, Folgendes zu schreiben. Der englische Antiquar des 16. Jahrhunderts, John Leland, der so um 1503 bis 52 gelebt hat, griff diese Tradition auf. Und am Ende dieses Jahrhunderts gab es eine Tafel auf oder neben dem Königsstuhl in der Westminster Abbey, die den Stein als den Stein identifizierte, auf dem Jakob seinen Kopf ruhen ließ, als er einen Traum hatte. Dies war zweifellos eine bessere Version der Ursprünge des Steins für die Engländer als eine, die sich auf eine Prophezeiung konzentrierte, dass die Schotten dort herrschen würden, wo der Stein platziert wurde, wonach König Edward I. als Eroberer Schottlands als biblisches Mandat dann diesen Stein geerbt hätte. Es heißt so dann, der Bericht des englischen Chronisten Walter von Goisborough über den Stein von Scone, der um 1305 schrieb, beschreibt ihn als Lapis Pergrandis, einen sehr großen Stein, und bezieht sich sehr wahrscheinlich auf denselben Begriff, der in der Vulgata-Version der Bibel verwendet wird. Denn dort wird ein Stein beschrieben, den der Prophet Josua als Zeuge für den Bund aufstellte, den Gott mit dem Volk Israel in Sichem geschlossen hatte, als er den falschen Göttern entsagte. Die Idee, dass der Stein biblischen Ursprungs sei, könnte ursprünglich von den Geschichtsschreibern von Scone entwickelt worden sein. Es kann keinen vernünftigen Zweifel daran geben, schreibt der Autor jetzt, dass dies der Stein ist, auf dem die schottischen Könige bis einschließlich König John Balliol während ihrer Einweihungszeremonien in Scone saßen. Dass es der Stein ist, der von den Engländern entfernt und in einem speziell gebauten Stuhl in der Westminster Abbey untergebracht wurde und der für die Krönung englischer Monarchen und späterer Herrscher von England und Schottland verwendet wurde. Nach der Überlieferung des Steins Überführung des Steins nach Westminster Abbey wurde der Stein auf einen von König Edward I. in Auftrag gegebenen Stuhl gesetzt, neben dem Altar in der St. Edward's Chapel, um als Sitz für den Priester zu dienen, der an diesem Altar die Messe liest. Es ist wahrscheinlich, dass der Klerus der Abtei von Anfang an die biblische Identifizierung des Steins akzeptiert hat, genauer gesagt als Jakobs Säule, und ihn daher als heilige Reliquie betrachtete. Für die Krönungen von Heinrich IV. 1399 und Edward VI. 1547 wurde der Stuhl zur Abteikirche verlegt, wie für die Krönungen von Maria und Elisabeth I. Zu der Zeit, als dieser Stein für die Verwendung bei königlichen Einweihungen und Krönungen ausgewählt wurde, gab es wahrscheinlich ein klares Verständnis dafür, warum er hierfür angemessen war. Das hatte höchstwahrscheinlich nichts mit Geschichten von Skota, Simon Breck und so weiter zu tun, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, oder damit, dass Jakob in der Wüste träumte. Diese ursprüngliche Begründung ist verloren gegangen, also heute sucht man jetzt andere Erklärungen. Aber das war die ursprüngliche Begründung für diesen Stein. Der Stein war wirklich ein Schicksalsobjekt, eine Garantie für das Herrschaftsrecht der schottischen Könige, wo immer er sich befand. Edward I. und spätere englische Könige sahen zweifellos die Bedeutung, auf diesem Stein von Schottland zu sitzen, um ihren Anspruch auf die Oberherrschaft über Schottland zu demonstrieren. Obwohl es wahrscheinlich immer die Absicht von Edward I. war, dass der Stein, der in den Stuhl eingebaut war, den er dafür gemacht hatte, bei zukünftigen Krönungen englischer Könige verwendet werden sollte, betrachtete die Gemeinde von Westminster Abbey den Stein als ein heiliges, biblisches Relikt und den Stuhl und den Stein im Wesentlichen für ihren liturgischen Gebrauch, weil die davon ausgingen, das war sicher an sich der Stein, auf dem Jakob seinen Kopf ruhen ließ. Außerdem hat W.H. Stackpool in einem Buch Coronation Regalia über den Glauben geschrieben, dass der Stein aus den Ebenen von Lutz kam und möglicherweise genau der Stein ist, auf dem der Patriarch Jakob seinen Kopf ruhen ließ. Nun, ich habe ein weiteres Büchlein von Wallace Conan, der schrieb The Stone of Destiny im Jahre 1951 folgendes. Die Überlieferung identifiziert diesen Stein als den, auf dem Jakob in Bethel seinen Kopf ruhen ließ. Jakobs Söhne trugen ihn nach Ägypten und von dort gelangte er mit König Gertelus, dem Sohn von Kikops, dem Erbauer von Athen, nach Spanien. Um 700 vor Christus erscheint er in Irland. Dort wurde er auf dem heiligen Hügel von Tara platziert und Lia Fail, der tödliche Stein oder Stein des Schicksals, genannt. Fergus II., der ist im Jahr 501 gestorben, der Gründer der schottischen Monarchie und einer der Blood Royals of Irland, erhielt ihn in Schottland und König Kenneth, der im Jahre 1860 gestorben ist, hinterlegte ihn schließlich im Kloster von Schottland. Auf dem Stein wurden ihre Könige bis hin zu John Balliol gekrönt. Also die stimmen alle mit dieser Überlieferung überein. Nach dem Tod von Zedekiah, schreibt er, wurde er von einer wandernden Kolonie mit Skota, der Tochter des Königs, unter der Führung des Propheten Jeremia getragen. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, was Jakob mit dem Stein gemacht hat, aber es ist kaum wahrscheinlich, dass derjenige, der einen solchen Traum hatte und an seine Bedeutung glaubte, ihn genau dort liegen ließ, wo er ihn aufgestellt hatte. Es ist wahrscheinlicher, dass er bei der ersten Gelegenheit seine sichere Aufbewahrung als Erbstück für kommende Generationen sicherstellte, den Samen, der wie der Staub der Erde sein sollte. Und da können wir jetzt auf das zweite Kommen, den zweiten Besuch Jakobs zu Bethel eingehen, und zwar in 1. Mose Kapitel 35. Und da lesen wir in den Versen 13 bis 15. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, an dem er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ein standendes Mahl, und goss ein Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte den Ort, an dem Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Aber das ist ein zweites Kommen. Das ist also nicht das erste Mal, von dem wir gesprochen hatten. Das ist nachher bei seiner Rückkehr geschehen. Und so schreibt der Kommentar Folgendes. Ist es nicht ein vernünftiger Hinweis, dass er bei dieser zweiten Gelegenheit dieselbe Steinsäule benutzte? In Vers 14 hieß es Gedenkstein in der neuen Lutherbibel, aber die Lutherbibel von 84 schreibt standenes Mahl. Schlachterbibel schreibt Säule. Die Elberfelder Bibel schreibt Gedenkstein und Denkmal aus Stein. Und die Authorized Version schreibt Pillar of Stone. Also der Autor fragt, ist es nicht ein vernünftiger Hinweis, dass er bei dieser zweiten Gelegenheit dieselbe Steinsäule benutzte wie damals, als er im Bethel seine erste Verheißung von Gott erhalten hatte. Es ist nur fair, schreibt er dann, auch den mohammedanischen Glauben zu erwähnen, dass der Jakobsstein nach Jerusalem gebracht wurde und immer noch in der Moschee aufbewahrt wird, die jetzt dort steht, wo einst der Tempel stand. Nun, ich glaube nicht, dass sich der Stein heute an diesem Ort in Jerusalem befindet, aber es ist interessant, dass die Muslime glauben, dass der Jakobsstein einmal transportiert worden ist von Bethel aus, in diesem Falle sagen sie, nach Jerusalem hin. Nun, viele Informationen über die Geschichte des Steins des Schicksals werden uns von E. Raymond Capt gegeben in seinem Buch Jacob's Pillar Stone. Und das hat er im Jahre 1977 geschrieben. Und er stellt eine Verbindung her zwischen der Säule, die in 2. Könige 11, die Verse 13 und 14 erwähnt wird, und Jakobs Säulenstein oder Steinmal. Schlagen wir 2. Könige Kapitel 11 auf. 2. Könige, Kapitel 11, die Verse 13 und 14. Als Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief, kam sie zum Volk in das Haus des Herrn und sah, und siehe, da stand der König an der Säule, wie es Gewohnheit war, und die Obersten und die Trompeter beim König, und alles Volk des Landes war fröhlich, und man blies die Trompeten, Athalia aber zerriss ihre Kleider und rief, Verschwörung und so weiter und so fort. Also Capt stellt hier jetzt die Verbindung her zwischen dieser Säule und Jakobs Säulenstein und schreibt, in der überarbeiteten Standardversion wird es so wiedergegeben, an der Säule stehend, wie es ihre Gewohnheit war, und so schreibt es auch Luther in der 84er Bibel, das bezeichnete eine besondere Säule, an der er oder auf der es Brauch war, Israels Könige zu krönen. Und er bezieht sich dann auch auf 2. Chronik, Kapitel 23 und Vers 13, wo die neue Lutherbibel allerdings Folgendes schreibt, und sie sah, und siehe, der König stand an seinem Platz im Eingang, und die Obersten und die Trompeter und die Trompeten um den König herum und so weiter und so fort. Es heißt hier, an seinem Platz, das ist schlecht übersetzt, die Lutherbibel 84 schreibt, an seiner Säule. Also der König stand an seiner Säule. Was für eine Säule ist das? Offensichtlich eine Säule, die bekannt war, die benutzt wurde für Krönungen. Und dann bezieht sich Capt auch auf eine weitere Stelle in Hosea Kapitel 3 und Vers 4. Hosea Kapitel 3 und Vers 4. Wo es heißt, denn die Kinder Israel werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Gedenkstein, ohne Ephod und Teraphim bleiben. Und er schreibt jetzt Folgendes. Die Kinder Israels werden viele Tage ohne König, ohne Opfer, ohne ein Bild leben oder wie es die Randlesung schreibt, ohne stehende Säule. Das ursprüngliche hebräische Wort ist hier Gedenkstein als auch Säule übersetzt. Andere Autoritäten schreiben sollen Fels, sollen Stein als korrekte Wiedergabe. Luther 84 schreibt ohne Steinmal. All dies rechtfertigt unsere Schlussfolgerung, dass es sich bei der fraglichen Säule um den Bethel-Säulenstein handelt, der als Krönungsstein verwendet und von der königlichen Familie aufbewahrt wurde, die bis zum Sturz Zedekias über den Rest Judas herrschte. Und später bezieht er sich dann auf eine weitere Stelle in Jeremia, Kapitel 15 und Vers 14. Jeremia 15 und Vers 14. Und ich will euch zu euren Feinden bringen in ein Land, das ihr nicht kennt, denn es ist ein Feuer meinem Zorne über euch entbrannt. So schreibt es, wie ich hier vorgelesen habe, die Neue Lutherbibel 2009. Die Authorized Version und auch Schlachter schreibt so ungefähr: Ich will euch mit euren Feinden zu einem Land bringen, das ihr nicht kennt, oder die Authorized Version zu einem Land hinüberbringen, das ihr nicht kennt. Und dann schreibt Cap Folgendes: Da das Pflanzen und Erbauen in einem Land stattfinden sollte, das Jeremia nicht kannte, konnte es nicht Ägypten, Palästina oder Babylon oder irgendeine der kleinen Nationen um Palästina gewesen sein. Der Ausdruck hinüberbringen, wie die Authorized Version es bringt, pass im Englischen, ist bedeutsam, denn er impliziert eine Reise auf dem Seeweg, eine Überfahrt mit dem Boot. Als Jeremia Ägypten verließ, hatte er zweifellos den Stein von Bethel in seinem Besitz gehabt. Die Geschichte Irlands besagt, dass die alten Iren, die Danai oder auch Dänen genannt wurden, sich um die Zeit des Auszugs aus Ägypten von Israel trennten, nach Griechenland segelten und dann in Irland einfielen. Die Tuatha de Danaan bedeutet Stamm des Dan. Die Lipa Gapala oder das Buch der Eroberungen Irlands gibt ihren früheren Namen als Tuatha De wieder, was Volk Gottes bedeutet. Die Schiffe der Tuatha De Danaan werden dafür betrachtet, Jeremia und Jakobs Säule nach Irland gebracht zu haben. Viele der alten irischen Aufzeichnungen erwähnen einen alten Mann, wenn sie sich auf eine östliche Königstochter beziehen. Einen Patriarchen, einen Heiligen, einen Propheten, der Uliam Fotla genannt wurde, und seinen Schreiberbegleiter namens Simon Bruck, Brach, Brek, Barech, Berach, wie es unterschiedlich geschrieben wird. Berichten zufolge trugen sie viele antike Relikte mit sich. Darunter befanden sich eine Harfe, eine Arche oder Truhe und ein Stein, der auf Gälisch Laia Fail genannt wird, mit anderen Worten der Stein des Schicksals oder Geschichte des Schicksals. Die Tradition behauptet, dass Ulam Fodla kein anderer als Jeremia, der Prophet, war und dass die Königstochter, die Erbin von Zedekia, den letzten König von Juda war. Simon Brock oder Baruch war Jeremias Schreiber, der in der biblischen Geschichte eine herausragende Rolle spielt, und die Harfe gehörte König David. Die Lade oder Truhe war die Bundeslade, schließlich, dass der Stein Lia Fail der Stein war, den Jakob in Bethel mit Öl gesalbt hatte. Und dann fährt der Autor Cap noch fort, mehrere Versionen der Geschichte zu erzählen, wie Jeremia den Thron Davids in Irland errichtete. Und da heißt es: Eine Geschichte über Skota, eine Prinzessin aus Ägypten und Tochter des Pharaos von Ägypten, erzählt von ihrem Sohn namens Eochaid, der später auch mit Heremon bezeichnet wird, was König bedeutet, der ein Mädchen namens Thea Tiffi heiratete. Aber es gibt eine andere Version, die sehr viel wahrscheinlicher und richtiger ist. Diese Version nennt Thea Tiffi als die Tochter und Erbin von König Zedekia, während Skota ihre jüngere Schwester in Spanien geheiratet hatte. Und danach begleitete Thea Tiffi Jeremia nach Irland, um ihren zukünftigen Ehemal Eochaid, also Heremon, zu treffen und zu heiraten. In dieser Version wurde Thea bei der Krönung ihres Mannes durch Jeremia auf dem Stein von Bethel zur Königin gemacht. Und die Harfe von David wurde zum nationalen Emblem. Egal. Alle Versionen, schreibt der Autor, stimmen im Folgenden überein. Der Stein, bekannt als Stein des Schicksals, kam aus Spanien und zuvor aus Ägypten. Er kam in Begleitung eines alten Wächters, der Ulam Fulla genannt wurde, hebräische Wörter, die Enthüller und Prophet bedeuten. Dieser Eremhon oder Heremann wurde mit seiner Königin Thea Tiffi auf dem Stein, der im Palast von Team Herr Breck zurückblieb, zum König von Irland gekrönt. Es war der Krönigsstein und Krönungsstein jedes Art Rai, was so viel wie Hochkönig bedeutet, für einen Zeitraum von etwa 1010 Jahren, und zwar von König Hermon bis zu dem 131. Hochkönig. Und in Bezug auf die Harfe von David sagt Kerb Folgendes. Der Tradition nach wurde Davids Harfe von Jeremia nach Irland gebracht und mit Teatefi in Tara begraben. Es ist eine bedeutende Tatsache, dass das königliche Wappen von Irland eine Darstellung der Harfe Davids ist, und zwar seit 2500 Jahren. Und der Autor weist dann noch auf Folgendes hin. Die Krönung von Heremon, dem Sohn von Skuta, also der Tochter von Zedekia, auf dem Stein des Schicksals, vollendete den ersten Umsturz. Nun, ich will hier Folgendes klarstellen. Die Übertragung nach oder Erhalt des Steines in Irland ist nicht mit dem Umsturz und Übertragung der Krone gleichzusetzen. Es ist die Krone, die übertragen wurde, die den Thron Davids natürlich darstellt. Aber es ist schon interessant, dass die Übertragung des Steines in Verbindung mit Königen, mit Krönungen geschehen ist. Und zwar wäre dies dann ein sichtbar manifestierter Faktor, der eben dazu beitragen würde, einen Ortswechsel der Krone und des Thrones Davids von Jerusalem nach Irland zu veranschaulichen. Und dann fährt der Autor fort, nachdem Fergus der Große die Macht über Schottland erlangt hatte, bat er den König von Irland, ihm diesen Stein zu schicken, damit er darauf sitzen könne, um zum König von Schottland ausgerufen zu werden. Und er erhielt den Stein und wurde auf demselben Stein zum König von Schottland gekrönt, und er war der erste König von Schottland und der schottischen Nation. Als der Stone of Destiny, also der Stein des Schicksals, auf schottischem Boden landete, stellte dies den zweiten Umsturz dar. Der erste war eine Entfernung aus Palästina durch Ägypten und Spanien, um nach Irland zu gelangen. Wiederum auch hier, der Stein selbst stellt nicht den Umsturz dar, die Krönung stellt den Umsturz dar, die Krönung, die dann in Schottland stattfand, aber der Stein war gegenwärtig. Die Krönung fand auf dem Stein statt. Das ist das Interessante. Und dann fährt der Autor fort. Auf Moot Hill steht eine Steinkapelle, die den Ort markiert, an dem der Stein des Schicksals ruhte und wo die Könige von Schottland ihren Parlamenten vorstanden, bis Edward I. von England den Stein in die Westminster Abbey in England brachte. Der dritte Umsturz von Jakobs Bethelstein wurde verwirklicht, als Edward I. von England, so um 1296 nach Christus, den Stein nach Westminster Abbey transportierte. Dort wurde er zum Krönungsstein der englischen Thronfolge. Auch hier wiederum, der Umsturz geschah nicht durch den Transport des Steines, sondern der Tatsache, dass jetzt in England die Könige gekrönt wurden. Und dann schreibt Cap Folgendes. König James VI. Von Schottland wurde auf dem Stein in der Westminster Abbey gekrönt, als er James I. von England wurde. Seit der Zeit von König Edward I. wurden alle Monarchen Englands auf dem Stein des Schicksals und dem Krönungsstuhl gekrönt, mit Ausnahme von Mary I., bekannt als Bloody Mary, der blutigen Maria. Man kennt ja die Geschichte von der Maria von Schottland. Und dann heißt es, Queen Elizabeth II. Wurde auf dem Stein 1953 gekrönt, in Erfüllung von Gottes Bund mit David. Queen Elizabeth II., die jetzt ja gestorben ist. Die Monarchie Großbritanniens, sowie die meisten anderen Monarchien Europas, sind Nachkommen Judas, schreibt der Autor. In der schottischen Nationalbibliothek gibt es ein gälisches Manuskript, das die vollständigen Genealogien der schottischen Könige enthält und ihre Abstammung über die irischen Könige von Juda, Jakob, Isaak und Abraham zeigt. In Windsor Castle gibt es auch eine Ahnentafel, die die Abstammung der britischen Könige von David über die irischen und schottischen Linien zeigt. Ja. Manchmal wird uns die Frage gestellt, ob die Königin von England gewusst habe, dass sie Jüdin war und ob ihr erstgeborener Sohn, der jetzige König Charles III., auch von seiner wahren Herkunft weiß. Basierend auf dem, was ich gerade vorgetragen habe, wäre die Antwort ja. Es ist eine andere Frage natürlich, ob sie es glaubten oder glauben. Andererseits war Königin Victoria laut einem Artikel der Abendzeitung vom 23. Juli 2013 der sich auf einen Artikel des Observer bezog, davon überzeugt, dass die Mitglieder der königlichen Familie direkte Nachkommen von König David waren und dass teilweise aufgrund dieser Überzeugung Beschneidung praktiziert wurde. Angeblich wurden auch König Charles III. Und sein Bruder Andrew und Edward beschnitten. Es ist unklar, ob die Söhne von Charles und Diana, William und Harry, beschnitten sind. Kapp macht dann noch folgende interessante Bemerkung. Eine der wichtigsten Tatsachen über den Krönungsstein ist, dass es auf den britischen Inseln keine ähnliche Felsformation gibt. Odlum entdeckte eine Sandsteinschicht in der Nähe des Roten Meeres bei Bethel, die geologisch mit dem Krönungsstein identisch ist. Im Jahr 1996 wurde der Stein nach Schottland zurückgegeben und wird nun im Edinburgh Castle in Schottland ausgestellt. Aber diese Übertragung des Steins stellte nicht einen weiteren Umsturz der Krone und des Thrones Davids dar, da auf diesem Stein seit seiner Rückkehr nach Schottland sowieso kein König oder keine Königin gekrönt wurde. Es ist klar, dass Königin Elizabeth auf dem Thron von David saß und jetzt sitzt König Charles III. Auf Davids Thron. BBC schrieb am 8. September: In dem Moment, in dem die Königin starb, ging der Thron sofort und ohne Zeremonie an den Erben Charles, den ehemaligen Prinzen von Wales, über. Er wird als König Charles III. Bekannt sein. Der symbolische Höhepunkt der Thronbesteigung wird die Krönung sein, wenn Charles feierlich gekrönt wird. Aufgrund der erforderlichen Vorbereitung wird die Krönung wahrscheinlich nicht sehr bald nach der Thronbesteigung von Charles stattfinden. Königin Elizabeth bestieg den Thron im Februar 1952, wurde aber erst, wie wir eben schon gehört haben, im Juni 1953 gekrönt. Seit 900 Jahren findet die Krönung in der Westminster Abbey statt. William der Eroberer, William the Conqueror, war der erste Monarch, der dort gekrönt wurde, und Charles wird der 40. sein. Die Deutsche Welle schrieb am 11. Oktober: Der Buckingham Palace sagte am Dienstag, dass König Charles III. Nächstes Jahr am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt wird. Die Krönung wird ziemlich genau 70 Jahre nach der Krönung seiner verstorbenen Mutter am 2. Juni 1953 stattfinden. Charles, der 73 Jahre alt ist, wird in einer religiösen Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt, die von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury, geleitet wird. Camilla, die Gemahlin des Königs, wird zusammen mit ihrem Ehemann gekrönt. Da gab es ja große Diskussionen in England, weil das ja eine Frau ist, die geschieden war und alles das. Aber sie wird mit Charles III. Als Königin gekrönt. Nun, der wichtigste Moment, schreibt die Deutsche Welle, der Zeremonie, zumindest aus historischer und religiöser Sicht, ist, wenn Charles vom Erzbischof von Canterbury gesalbt, gesegnet und geweiht wird. Der britische Monarch ist auch das Oberhaupt der Church of England. Und die britische königliche Tradition besagt, dass ihr Anspruch auf den Thron von Gott gegeben und bestätigt wird. Wiederum, ob die jetzt wissen, worauf das alles hinausläuft, dass dies ein Versprechen von Gott an David war, ob sie das glauben, ist eine andere Frage, aber das ist jedenfalls auch wiederum die Tradition. Nun, wenn die Krönung von König Charles III. Zum König von England stattfindet, wird es interessant sein zu sehen, ob es der Öffentlichkeit mitgeteilt wird oder ob dieses gesagt wird oder vielleicht im Geheimen geschieht, dass die Krönung auf dem Stein stattfinden wird, dass der so von Schottland ausgeliehen wird und dann zum Zwecke der Krönung nach England gebracht wird, wie das ja auch zuvor schon mal geschehen ist. Auch wenn es für die fortwährende Erfüllung von Gottes Versprechen und seiner Prophezeiung bezüglich der Krone und des Thrones David nicht notwendig wäre, wäre es dennoch ein bemerkenswertes Ereignis. Angesichts der Behauptungen, die in Bezug auf den Stein des Schicksals oder den Stein der Jakobsäule gemacht wurden. Nun, ich finde interessant, dass Folgendes in der History-Ausgabe vom 22. August 2018 geschrieben wurde, also noch bevor die Königin starb und König Charles der neue König wurde. Da heißt es wie folgt: Der Legende nach wurde der Stone of Scone von der biblischen Figur Jakob als Kissen verwendet, als er von einer Leiter träumte, die bis in den Himmel reichte und dann über Ägypten, Spanien und Irland nach Schottland gebracht wurde. Der Stein, auch als Stein des Schicksals bekannt, wurde jahrhundertelang bei den Krönungszeremonien der schottischen Monarchen verwendet. Nach seinem Sieg in der Schlacht von Dunbar im Jahre 1296 beschlagnahmte Englands König Edward I. den Stein aus der schottischen Scone Abbey und ließ ihn in die Basis eines speziell gefertigten hölzernen Krönungsstuhls einpassen, auf dem seitdem englische Monarchen in Londons Westminster Abbey gekrönt wurden. 700 Jahre, nachdem König Edward I. den Stone of Scone von schottischem Boden entfernt hatte, kündigte der britische Premierminister John Major unerwartet seine Rückkehr an, die am 15. November 1996 stattfand. Er befindet sich jetzt in Edinburgh Castle, wird aber für zukünftige Krönungszeremonien in der Westminster Abbey zur Verfügung gestellt. Wir müssen abwarten, ob dies genau so geschieht. Bevor ich aber schließen möchte, möchte ich noch auf ein paar biblische Stellen eingehen, die sich mit der Zukunft des englischen Königshauses beschäftigen. Nun, Hosea Kapitel 3 hatten wir bereits gelesen, aber ich möchte es noch einmal lesen hier in diesem Zusammenhang. Hosea Kapitel 3 und diesmal die Verse 4 und 5. Da heißt es in Vers 4, denn die Kinder Israel werden lange Zeit ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Gedenkstein, ohne Ephod und Teraphim bleiben. Vers 5, danach werden sich die Kinder Israel bekehren und dem Herrn, ihrem Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in der letzten Zeit. Das bezieht sich jetzt auf die Wiederkunft Christi. Wir sehen aber das kurz zuvor. Zunächst einmal scheinbar der König nicht auf seinem Thron für eine gewisse Zeit sitzen wird. Warum? Weil er entweder gestorben ist oder in der Gefangenschaft sein wird. Wir lesen in Hosea Kapitel 10 und in Vers 15. Hosea 10 und Vers 15. Genauso soll es auch zu Bethel gehen. Und es soll euch so gehen, wie es genau damals zu Bethel geschah. Wegen eurer großen Bosheit wird der König Israels frühmorgens untergehen. Was immer untergehen bedeutet. Frühmorgens, also sehr überraschend, sehr schnell. Hosea 13, Vers 11. Wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen, sagt Gott. Und schließlich noch eine interessante Stelle in Jeremia Kapitel 13 und Vers 18. Jeremia Kapitel 13 und Vers 18. Sage dem König und der Königin Mutter, setzt euch herunter, denn die Krone der Herrlichkeit ist euch von eurem Kopf gefallen. Königin Mutter, viele meinen, oh, das ist mit anderen Worten die Mutter des Königs. Aber das Wort Königin Mutter ist eigentlich keine richtige Übersetzung. Es heißt wörtlich Königin oder auch Herrin oder Gebieterin. Es kann sich sehr wohl auf die Frau des Königs beziehen, die ja nun auch dann Herrin ist. Und wie wir gesehen haben, die jetzige Frau von Charles wird ja auch mitgekrönt werden, wenn er gekrönt wird. Nun, einige sagen ja, es kann sich natürlich auch dann auf den Sohn von Charles beziehen. Aber der Sohn von Charles, dessen Mutter ist ja auch gestorben, Königin Diana. Oder mit dem Enkelsohn. Aber ich glaube kaum, dass wir noch so viele Jahre haben, bis der Enkelsohn von König Charles an die Macht kommt. Also wir müssen jetzt abwarten, wie sich das alles entwickelt, aber interessant ist schon, dass sich das alles auf die Endzeit bezieht, in der wir heute unzweifelhaft leben. Und dieser Stein des Schicksals steht natürlich, wie wir gesehen haben, mit dem Thron Davids in sehr enger Beziehung. Von daher habe ich Ihnen heute diesen Vortrag mitgegeben, diese Predigt, auch um wiederum zu untermauern, warum wir eben davon überzeugt sind, fest davon überzeugt sind, dass heute der Thron Davids sich in England befindet. Und er wird dann bei der Wiederkunft Christi nach Jerusalem gebracht werden, weil sich dann Christus auf diesen bestehenden Thron setzen wird. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.